Willkommen zum zweiten Teil über toxische Scham. Diesmal betrachten wir toxische Scham als Kern eines negativen Selbstbildes. Toxische Scham ist der Kern unserer schambasierten Identifikation mit gewissen Bildern, wie sie sich beispielsweise in Glaubenssätzen wie ich bin nicht liebenswert, ich genüge nicht, ich bin irgendwie falsch zeigen und zum Ausdruck bringen und uns immer wieder in ähnliche Situationen, Wahrnehmungen und Erlebnisse ja hineinmanövrieren oder kreieren, besser gesagt. Das sind Überlebensstrategien, wie zum Beispiel immer die Erwartung von anderen erfüllen zu wollen und so weiter. Als Kind entwickeln wir schambasierte Identifikationen, um eben zu überleben. Doch als Erwachsene hindern sie uns, ein gesundes, glückliches Leben zu führen. Ich möchte darauf eingehen, warum positives Denken hier nicht hilfreich ist. Toxische Scham und Schuld sind das zentrale Kernhindernis für persönliche Entwicklung und Wachstum. Warum? Der schamhafte Eindruck, dass mit uns grundsätzlich etwas nicht stimmen könnte, ist das wesentliche Hindernis für alle echten persönlichen wie auch spirituellen Wachstumsprozesse. Scham ist quasi wie eine Art Erkenntnisschleier. Mittlerweile gibt es auf dem psychologischen und spirituellen Markt ein großes Angebot von Methoden wie beispielsweise positives Denken und Mindset-Arbeiten, negative Glaubenssätze auflösen und, und. Doch oftmals versuchen Menschen, sich selbst durch diese positiven Affirmationen davon zu überzeugen, dass sie richtig sind und sich auf Erfolg und Liebe und Reichtum und so weiter zu programmieren. Doch allerdings können positive Gedanken und Sätze tiefliegende, gegenteilige Glaubenssätze nicht auflösen. Das ist wie wenn man Glitzer auf Kacke streut. Ja, das glitzert dann, aber es stinkt und es ist immer noch Kacke. Pardon, der Ausdruck, aber ich glaube, das Bild spricht für sich. Das ist der Grund, warum durch reinen Willen und Disziplin alleine oder durch noch so viel Wissen anhäufen und Seminare hier und da und Persönlichkeitsentwicklung, dass du dadurch allein keine nachhaltigen Veränderungen erzielt werden können. Ja, viele leiden dann drunter. Ich habe doch schon alles versucht. Ich habe dies und das versucht und nichts hilft bei mir. Was zu einer erneuten Ich bin nicht gut genug. Bei allen anderen funktioniert es, nur bei mir nicht führt, weil das einfach nicht der richtige Ansatz ist, um an diese tiefliegenden Kern der Dinge heranzukommen. Ja, das Kernhindernis dabei wird nicht aufgelöst. Es wird noch nicht mal gesehen. Und was ich nicht sehe, kann ich nicht verändern. Ja, also zuerst muss ich diesen Schleier lüften, um zu erkennen, was da eigentlich hinter ist und dann diese Aspekte erlösen, in Anführungszeichen. Ja, und an diesem Punkt verzweifeln eben sehr, sehr viele Menschen, Therapeuten und Berater, nachdem sie sich so sehr bemüht haben, sich selbst oder andere, Achtung, in Anführungszeichen, richtig zu machen. Davon distanziere ich mich, denn wir sind im Kern alle richtig und dürfen entdecken, was es da zu entdecken gibt, um daran zu wachsen. Wir können unser negatives Selbstbild mit einer inneren Festplatte vergleichen, auf die neue Programme aufgespielt werden. Wenn die Festplatte jedoch eine negative Prägung hat oder eine negative Haltung sich selbst gegenüber eingespeichert bekommen hat, dann kannst du noch so viele Programme draufspielen, noch so viele Apps runterladen. Die können ausgereift sein, wirklich intelligent, die können auch positive Wirkungen nach sich ziehen. Doch die werden von der negativen Grundprogrammierung, von der negativen Einstellung und Haltung der Festplatte einfach geschluckt. Ebenso verhält es sich mit unserer Scham, die eine negative Haltung uns selbst gegenüber ausdrückt und den Versuchen, positive Veränderungen in unserem Leben zu erzielen. Ja, die wirkt einfach dem entgegen. Das ist dann das, wo viele das Gefühl haben, oh, ich sabotiere mich selbst. Es passiert mir schon wieder. Ich weiß genau, was ich will. Ich weiß, was zu tun ist. Und trotzdem ist da irgendwas, was mich dann immer wieder scheitern lässt, stagnieren lässt. Bildlich gesprochen, wenn wir einen Apfel orange anmalen, ja, dann wird er trotz allem nicht zu einer Orange. Er ist und bleibt im Kern ein Apfel. Und so ist das mit diesen schambasierten Identifikationen. Wir können Glitzer drauf machen, wir können positive Glaubenssätze affirmieren, meditieren. Das ändert nicht, dass dieser Kern da ist und da müssen wir hin, an den Kern der Dinge. Unsere jahrzehntelange Erfahrung oder meine langjährige Erfahrung in der psychologischen Arbeit hat mir gezeigt, dass sich negative Glaubenssätze nur dann auflösen lassen, wenn wir bis zum Kern vordringen, wenn wir die Grundannahme, das Axiom, auf dem alles andere aufgebaut ist, nämlich zu unserer unbewussten Scham vordringen. Das ist der Urgrund, auf dem alles andere aufgebaut wird. Wenn wir wachsen wollen, dann sind wir gefordert, unsere Schuld- und Schamgefühle offen und interessiert zu erkunden. Sonst ist viele Mühe, die du machst, einfach umsonst. Und wir geben dann irgendwann frustriert auf und verurteilen uns selbst, dass wir es irgendwie nicht hinbekommen haben. Ja? Als Betroffene, aber auch als Unterstützer, auch als Therapeuten und Coaches. Das ist nicht nachhaltig, wenn wir nicht an diese schambasierten Identifikationen herankommen. Und da erlebe ich auch in meiner Praxis, da sind dann die meisten Widerstände. Da kommen dann Widerstände, wenn wir uns diesen Themen nähern. Und es bedarf sehr, sehr, sehr viel Feingefühl, sehr viel Achtsamkeit, ganz viel Sicherheit, einer guten, stabilen Beziehung als Fundament, um überhaupt diese Arbeit machen zu können. Das ist nichts, was man im Wochenendseminar machen kann, denn überhaupt an die Scham ranzukommen in der Arbeit mit einem guten Therapeuten oder Psychologen oder Coach, bedarf es einer sicheren Beziehung. Die Beziehungsarbeit steht also im Vordergrund, um überhaupt die Sicherheit zu haben, sich zu öffnen und sich anzuvertrauen oder das spüren zu können. Also es muss so viel Sicherheit und Halt sein in dieser Beziehung, dass die Scham sich zeigen kann. Ja, dass man überhaupt da rankommen kann. Denn das ist eins der heiligsten und verletzlichsten Emotionen, die wir haben. Und wie gesagt, der Schleier, der uns quasi zur wahren Selbsterkenntnis diese verhindert. Aber die Erkenntnis ist ja bekanntlich unser größter Heiler. Also kommst du nicht drum herum, diesen Schleier zu lüften oder in die Nähe zu kommen und da mal durchzulurren, wenn du wirklich frei sein möchtest und ein authentisches Leben nach eigenem Standard führen möchtest. Wenn Kinder in einer sicheren, geborgenen und verständnisvollen, liebevollen Umgebung aufwachsen, dann entwickeln sie auf ganz natürliche Weise ein positives Verhältnis zu sich selbst. Logisch. Sie empfinden es als selbstverständlich, dass sie so, wie sie sind, richtig sind und liebenswert sind, dass sie einen angemessenen Platz in der Welt einnehmen, dass sie ein Recht haben auf ihre Bedürfnisse, dass sie sich selbst und auch anderen vertrauen können. So, das ist das Ideal. Sie sind anderen Menschen und der Welt gegenüber offen eingestellt und erkunden alles mit großem Interesse. Ja, ihre aufkommenden Interessen und Neigungen gehen sie auf ganz natürlicher Weise nach. Sie können einfach und gut lernen. Sie fühlen sich sicher und geborgen in der Welt. Sie sind selbstsicher in sich. Sie sind mit ihrem Körper gut verbunden und sie spüren ihre Bedürfnisse als etwas ganz Selbstverständliches und gehen dem nach. Sie haben ein gutes Gespür für den Rhythmus von Aktivität und Ruhephasen und sie können dem ganz selbstverständlich folgen. Sie spüren, dass sie in ihrem inneren Kern richtig und gut sind. Das bedeutet für uns alle, dass wir keinesfalls mit toxischer Schuld und Scham geboren werden. Wir entwickeln sie erst später, um unser emotionales Überleben zu sichern. Verschiedene Traditionen sprechen davon, dass jeder Mensch so etwas wie einen Kern besitzt, der an sich gut ist. In der Traumatherapie sprechen wir davon, dass wir einen Kern haben, der sogar unversehrt ist, also eine innere Ganzheit haben. Und er existiert unabhängig von unseren Prägungen, von unserer Erziehung, von unseren Traumaten und von allem, was wir bisher im Leben erfahren haben. Ja, das ist die Grundannahme, dass wir diesen Kern haben, dieses innere Leuchten, dieses innere unversehrte Selbst. Und je mehr wir uns mit diesem innersten Kern verbunden fühlen oder verbunden sind, desto verbundener fühlen wir uns mit uns selbst und mit anderen Menschen, desto lebendiger fühlen wir uns und desto mehr Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit können wir erfahren und erfahren das auch im Alltag. Und je mehr wir mit diesem Kern verbunden sind, desto leichter fließt auch die Lebenskraft in uns. Wir haben einen Überschuss an Lebenskraft. Das ist für mich die Definition von Gesundheit. Wer von sich kann behaupten, gesund zu sein und einen Überschuss an Lebenskraft zu haben? Ja, verschiedene Kulturen sprechen eben auch von dieser Lebenskraft, die in allem Lebendigen, also auch in Pflanzen und Tieren existiert. Manche Kulturen nennen es Odem, Prana, Chi oder Ki oder Ether. Und wenn diese Kraft blockiert ist oder zu schwach ist, dann fühlen wir uns erschöpft, wir sind unzufrieden, wir haben diverse körperliche oder psychische Krankheiten und Disbalancen, die daraus resultieren, aus geschwächten Lebenskräften. Und je entspannter und gleichzeitig zentrierter wir in Körper und Geist sind, desto freier kann unsere Lebenskraft in uns fließen. Dann erleben wir uns als kraftvoll, ja, offen, leicht, freudig. Inneren Frieden. Der innere Kern ist, wie auch die Lebenskraft, immer da. Nur manchmal sind beide von körperlichen Anspannungen und von Schuld- und Schamgefühlen einfach verdeckt und blockiert. Und dann haben wir keinen Zugang mehr zu diesem inneren Kern, zu diesem Unversehrten und wir fühlen uns getrennt. Wenn Scham und Schuldgefühle unser Leben zu stark dominieren, dann können wir uns nicht wirklich vorstellen, dass es in uns einen guten und heilen Kern gibt. Doch die Hindernisse und Blockaden, die in unserer Lebenskraft sind, beziehungsweise diese verdecken, ja, die ganzen Blockierungen und eingefrorenen Bewegungskräfte in uns verdecken oder hemmen den natürlichen Fluss unserer Lebenskraft. Wir sprechen von Blockaden. Die lassen sich lösen. Dann wird unser Leben wieder lebenswerter. Wir können Freude, Liebe, Kraft, Klarheit und Gesundheit auf allen Ebenen erfahren. Und Symptombehandlungen am Körper sind eben nur Symptombehandlungen, aber niemals die Ursache. Die Ursache findet auf einer seelisch-psychologischen Ebene in den allermeisten Fällen von körperlichen Erkrankungen statt und kommt da zum Ausdruck im Körper, am Körper. Lasst uns noch auf das Thema Scham und Trauma blicken. Eins der Vorgehensweisen im Umgang mit Scham ist, je mehr wir in Kontakt mit uns selbst kommen und uns mit Verständnis und Mitgefühl begegnen, desto mehr werden unsere Schuld- und Scham-basierten Gefühlen die Grundlage entzogen und sie fangen an, sich aufzulösen. Was hier so einfach klingt, ist es im Grunde auch, doch das zu halten, erfordert einfach erstmal ein gewisses Momentum, was aufgebracht werden muss und eine gewisse Kenntnis an Psychoedukation und emotionale Selbstführung, eben mit der Fähigkeit, hinter ein Gefühl schauen zu können. Die Selbsterkenntnis und die Gefühle, die da auftauchen können, die sehr intensiv sind, halten zu können, ohne davon überflutet zu werden, sprich, dass das Nervensystem in einen dysregulierten Zustand gerät. Das kann nicht Sinn und Zweck sein. Da passiert keine Heilung, da passiert eine Retraumatisierung. Das wollen wir vermeiden. Das heißt, das A und O ist es, ein gutes, reguliertes Nervensystem zu haben. Okay. Scham und Trauma stehen in enger Beziehung zueinander. Je mehr Trauma ein Mensch erlebt, desto mehr tendiert er dazu, Scham zu entwickeln, also sich selbst die Daseinsberechtigung zu entziehen. Allgemein können wir Trauma als eine Erfahrung verstehen, die bei den Betroffenen das Gefühl einer sehr starken Bedrohung und Not auslöst, in der man sich hilflos fühlt. Ich habe schon in anderen Podcast-Folgen, dass die Zutaten, was gegeben sein muss, damit wir ein Trauma erleben, also Hochstress, große, bedrohlich empfundene Situation Und die muss tatsächlich nicht im Außen bedrohlich sein, sondern es reicht alleine das innere Erleben einer Bedrohung. Ja, das kann für ein Kleinkind sein, wenn die Mutter aus dem Zimmer geht und erst in einer halben Stunde wiederkommt und das Kind hat geschrien oder wurde alleine gelassen. Das ist Hochstresserleben für Babys und Kleinkinder mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins. Und vielleicht kennt ihr die Schlaftrainings, die lange Zeit propagiert wurden. Da wurden ganze Generationen traumatisiert. Also die Bedrohung kann eine körperliche sein, wenn wir tatsächlich physisch uns bedroht fühlen, oder eine emotionale erlebte sein. Ja, also ein Verkehrsunfall und Krankenhausaufenthalt können genauso zu einer Traumareaktion führen, wie der frühe Verlust einer Bezugsperson oder schlechte Begleitung einer Trennung. Also wenn Kinder zu früh in Fremdbetreuung gegeben werden und zu lange Zeit von den Bezugspersonen getrennt sind, kann auch das zu einem erhöhten Stresserleben mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins fühlen. Die Androhung eines Elternteils, das Kind zu verlassen, wenn es nicht artig ist, oder eine ständige Demütigung, das können teilweise Mikrotraumen sein, die auch bei Wiederholungen sich so einspuren, dass wir von Bindungstraumaten sprechen können bis hin zu Entwicklungstrauma. Entwicklungstrauma ist ein in der frühen Kindheit über längere Zeitraum aufrechterhaltenes Hochstresserleben mit dem Gefühl des Ausgeliefertsein, was dazu führen kann, dass wirklich Entwicklungsverzögerungen stattfinden. Das Kind kann nicht gut lernen, nicht gut wachsen. Und das macht sich dann oft erst viel später bemerkbar, wenn es in der Schule zu Lernschwierigkeiten kommt, Lernstörungen und anderen Auffälligkeiten. Ein Trauma ist immer subjektiv. Ja, ein und die gleiche Erfahrung können bei einem Menschen zu einer Traumareaktion führen, bei einem anderen Menschen, der dabei war, nicht. Das kann spurlos an dem anderen vorbeigehen. Ja, also es gibt per se keine traumatischen Situationen, sondern nur ein traumatisches inneres Erleben. Ebenso entstehen mehr oder weniger starke Scham- und Schuldgefühle daraus. Man kann es also nicht objektiv auf alle gleich münzen. Zugleich gilt auch, je weniger tatsächliches Trauma ein Mensch erfahren hat und eher nur in Anführungszeichen schwierige Erfahrungen gemacht hat, desto weniger Scham entwickelt er. Oft erreicht mich die Frage, ab wann man von einer Traumareaktion sprechen kann. Ja, also Traumafolgen. Und ein Trauma lässt sich nicht immer scharf und präzise definieren, ja, weil der Übergang von einer traumatischen zu einer schwierigen Erfahrung fließend ist. Ja, schwierige Erfahrungen sind nicht immer traumatische Erfahrungen, aber traumatische Erfahrungen sind immer schwierige Erfahrungen. Ja, man kann schwierige Erfahrungen und traumatische Erfahrungen also eher so als ja, zwei Pole verstehen, denen eine gewisse Bandbreite vorhanden ist. Und in der Mitte sind die Übergänge eben fließend. Ja, wie so ein Regler kannst du dir das vorstellen. Je schwieriger eine Erfahrung ist, umso mehr Trauma-Energie kann darin gebunden werden. Das lässt sich vielleicht noch besser erklären in einem visuellen Schaubild. Doch aufgrund dieses Mediums hier ist das jetzt nicht möglich. Ich hoffe, du kannst innerlich visuell mitgehen. Ansonsten ja, mache ich gerne bei Bedarf und bei Interesse ein YouTube-Video dazu und skizziere einige Schaubilder dazu. Also um herauszufinden, ob bei einem Menschen eine ausgeprägte Traumareaktion vorhanden ist, kann das Folgende hilfreich sein. Also eine Traumareaktion ist umso stärker und komplexer ausgeprägt, je länger die für ein Trauma die typische Einfrierreaktion anhält. Ja, was ist die Einfrierreaktion? So eine Art Resignation, Schockstarre, Kollaps. Die Verzweiflung, die oft mit so einer Art Dissoziation, das heißt, man verlässt den Körper, man steht neben sich, das ist Dissoziation. Das machen wir alle am Tag, mehr oder weniger häufig, dass wir ein bisschen dissoziieren, dass wir nicht so ganz präsent sind, dass wir wie neben uns stehen, das sind Dissoziationen. Und wenn jemand jetzt eine heftige Situation erlebt mit innerem Hochstress erleben und dadurch eben in diese innere Verzweiflung kommt. Je länger man da drin ist, desto größer ist die Traumareaktion und desto komplexer wird's. Also kurze Schocks können leichter gelöst werden als lang andauernde Hochstresserleben. Das ist zum Beispiel, wenn Kinder in einem Elternhaus aufwachsen, in dem täglich gestritten wird, in dem vielleicht Alkoholismus, psychische Erkrankungen vorliegen, wo das Kind sich nie sicher sein kann, was als nächstes passiert. Das sind dauernde Hochstresserleben. Das Nervensystem ist auf Hochstress als normal geprimed. Okay? Und je mehr sich Betreffende von sich selbst und von anderen abschneiden, also wenn Hochstresserfahrungen mich dazu führen, dass ich mich hier jetzt abkoppeln muss, weil sonst tut es zu sehr weh emotional. Also wenn ein strafendes Elternteil der Verursacher ist, muss ich mich als Kind vielleicht von diesem Menschen jetzt emotional abkoppeln, aber gleichzeitig brauche ich diesen Menschen zum Überleben, dann entsteht ein Komplextrauma. Und dann entsteht auch eine Art Identifikation und Übertragung. Dann wird's richtig tricky. Also wir können uns merken, je länger ein Hochstresserleben dauert und je mehr sich Betroffene abschneiden müssen, trennen müssen, also dissoziieren müssen, um das irgendwie auszuhalten, was sie da gerade erleben. Je mehr Scham, Selbstzweifel und Selbstablehnung der Betreffende entwickelt, desto komplexer wird das Ganze. Je mehr chronische Übererregung, also Stressreaktionen erlebt werden, desto mehr körperliche Anspannungen bilden sich und desto komplexer die Traumafolgen. Also mehr ist mehr. Je mehr psychische oder psychosomatische Symptome der Betreffende entwickelt. Psychosomatik, also wenn dann körperliche Folgen schon vorhanden sind, sowas wie chronische Migräne, chronische PMS-Symptome, das Ohrensausen. Also da gibt es wirklich Dutzende, die sich deren Ursachen auf der psychischen Ebene begründet liegen, auf Stress, die mit Stressreaktionen verknüpft sind. Und je mehr und je früher ein Mensch schwierige Erfahrungen gemacht hat, also je früher und je heftiger. Ein erwachsener Mensch, der ein heftiges Erlebnis hat, kann sich da ganz anders begleiten. Der kann sich das rational erklären. Der ist nicht mehr, hat nicht mehr diese Abhängigkeit zu Beziehungspersonen. Und da ist das Trauma nicht so gravierend, nicht so komplex. Also je früher wir heftige, stressige Situationen erleben mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins, desto komplexer sind die Folgen. Umgekehrt lässt sich sagen, je mehr sich ein Mensch vom Traumapol entfernt, also und nur schwierige Erfahrungen macht, ja, also schwierige Erfahrungen machen wir alle. Die gehören zum Leben dazu. Also wenn wir jetzt nur, ja, einfach herausfordernde Situationen erleben, desto mehr Lebendigkeit, Leichtigkeit, Zuversicht, Feingefühl, Kontakt mit sich und anderen, Selbstannahme, Selbstliebe haben wir, desto mehr innere Balance haben wir, desto weniger starke Identifikationen haben wir, also Übernahmen und Übertragungen von den Tätern in Anführungszeichen. Ja, und desto weniger psychische und psychosomatische Symptome haben wir, weil durch schwierige, herausfordernde Erfahrungen lernen wir Resilienz und Widerstandskräfte. Wir werden stark und wachsen. Okay, also hier keine schwierigen Erfahrungen zu machen, ist auch nicht das Rezept für ein zufriedenes Leben, sondern Herausforderungen, die wir gemeistert haben, die lassen uns wachsen. Die stärken das Selbstvertrauen in uns und unsere Fähigkeit und ja, wir können so ein gesundes Leben führen. Wir können also zwischen verschiedenen Arten von Trauma unterscheiden. Ja, wir haben das Schocktrauma, das bezeichnet eine Traumareaktion, die auf ein einmaliges und ein gut abgrenzbares Erlebnis, ja, sowas wie ein Verkehrsunfall, ein Sturz, Krankenhauserlebnis, na, das ist ein einmaliges Erlebnis, ja, oder Tod eines nahestehenden Menschen kann auch ein Schocktrauma auslösen. Das lässt sich auch ganz gut in der Regel lösen vom Körper, weil es gut erkannt und abgegrenzt ist. Während ein Entwicklungstrauma auch ein Schocktrauma ist, das in früher Kindheit stattgefunden hat und die nachfolgende Entwicklung halt eben signifikant dadurch beeinträchtigt. Ja, du musst dir vorstellen, Entwicklungstrauma ist in dieser sensiblen Zeit, wenn alles sich entwickelt. Und der Schock, der hält einfach an, der hört nicht auf, der ist einfach über längeren Zeitraum, über Stunden, Wochen, Monate, mit kleinen Pausen vielleicht auch dazwischen, aber die Entwicklung wird sehr stark beeinträchtigt. Also Hochstress erleben über längere Zeit in der Kindheit, das ist komplex, auch in der Behandlung, aber möglich. Es ist möglich, da für sich selbst ganz, ganz viel zu bewegen, zu verändern, zu heilen, zu transformieren. Ja, und ein Bindungstrauma ist ein Trauma, das in der Kindheit durch eine nahestehende Person ausgelöst wurde, wodurch ein massiver innerer Konflikt zu dieser Person entstanden ist, unter der die Bindung gelitten hat. Ja, also das ist so, ich brauche als Kind die sichere Verbundenheit mit meiner Mama, aber statt dass sie mir Sicherheit und Verbundenheit gibt, bestraft sie mich und ja, vielleicht auch körperliche Misshandlungen oder auch emotionale Distanz, emotionale Kälte. Also das können zu Bindungstraumatisierung führen und es ist eine der heftigsten Traumatisierungen aus meiner Sicht, weil das Vertrauen in den Menschen massivst gestört wird. Ursache für ein Bindungstrauma kann körperlicher, sexueller, auch emotionaler. Der häufigste ist der emotionale Missbrauch sein. Ja? Körperliche oder emotionale Vernachlässigung, plötzliche Trennung, wie ich vorhin schon erwähnt habe, keine gute Begleitung in die erste Trennung. Also wenn Kleinkinder schon unter 3 Jahren in die Fremdbetreuung kommen, ist da häufig, kann man, wenn das nicht gut begleitet ist, dann ist das, hat es ein großes Potenzial, Hochstresserleben im Kind auszulösen. Und hat ein Bindungstrauma Potenzial, sagen wir es mal so. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, aber unter 3 Jahren ist, das ist die Zeit der frühkindlichen Bindung und dazu gehören die primären Bezugspersonen dazu. Bindungstraumata ziehen sich oft vielmals über viele Jahre hin. Ja, für das Kind ist es so bedrohlich, und es bringt so viel Hoffnungslosigkeit dabei hervor, weil für das Kind ist es auch irgendwie normal. Dieses bedrohliche Erleben ist normal. Und wenn es sieht, dass die Eltern nicht fähig sind, es zu lieben und dass es für das Kind scheinbar sicherer ist, sich selbst dann auch als nicht liebenswert, also als falsch zu empfinden, das ist die unvermeidbare Folgekonsequenz. Aus der Perspektive des Kindes ist es dann besser, das ungeliebte Kind von liebenden Eltern zu sein, als das geliebte Kind von nicht liebenden Eltern. Na, das ist der Anfang der Scham. Das Kind sucht den Fehler bei sich. Da die Eltern da aus einem Loyalitätsverhältnis heraus ein Stück weit glorifiziert werden, bezieht das Kind die mangelnde Fähigkeit der Liebe der Eltern auf sich selbst. Von einem Beziehungstrauma sprechen wir, wenn das Trauma durch Menschen ausgelöst wurde, mit denen wir in Beziehung stehen. Das ist ähnlich wie das Bindungstrauma. Da geht es eben in dieser ersten sensiblen Bindungszeit, die wir brauchen. Und Beziehungstrauma kann auch später passieren, auch außerhalb der Bindungszeit. Und das kann auch mit Lehrern, Nachbarn, älteren Geschwistern, Beziehungspartnern, Schwiegereltern, Vorgesetzten und Kollegen erziehen. Da können wir Beziehungstrauma erfahren und Trauma, das eben in Beziehung entstanden ist mit anderen Menschen, kann auch nur in Beziehungen mit anderen geheilt werden. Also wir brauchen dann hier korrigierende Erfahrungen, was aber oft sehr schwierig ist, da wir diese traumatischen Erfahrungen oft als ein Normal in unserem Leben so etablieren, dass wir uns immer wieder in solche Beziehungsmuster hineinbegeben, weil das unser Normal ist. Wenn ich eine unsichere Beziehung oder Bindung habe, kennengelernt habe, dann ist das mein Normal. Dann werde ich das auch so weiterleben, wenn ich mich dem nicht stelle, wenn ich da nicht hinschaue und in die Heilung gehe. Das Verständnis von Trauma hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewandelt. Ja, zunächst wurde Traumata vor allem nur mit Schocktraumata in Verbindung gebracht. Und Ja, wie wir wissen, ist das ein einmaliges Ereignis, aber erst in den letzten Jahren ist so viel Bewusstsein darüber entstanden, wie gravierend die frühen Bindungserfahrungen sind und dass es hier zu Traumareaktionen führen kann, ganz oft. Und das tut es auch. Vor allem die letzten Generationen, die eben noch, wo die Eltern alle 4 Stunden ihr Kind gefüttert haben und nicht auf die Bedürfnisse des Kindes geachtet haben. Das war so en vogue. Da haben die Ärzte den Eltern gesagt, alle 4 Stunden füttern, egal ob das Kind Hunger hat oder Schlaftrainings gemacht. Das Kind muss lernen, früh einzuschlafen und nicht gleich hochnehmen, wenn es weint. Also da wurden Säuglinge schon ziemlich früh erzogen, wie sie zu sein haben. Und heute wissen wir, dass das natürlich höchst traumatisierende Folgekonsequenzen für die Gehirnentwicklung hatte und für das spätere Erwachsenenleben nach sich zieht. Und ja, wir bezahlen einen sehr hohen Preis für diese toxische Scham und Schuld, die sich auch aus den traumatischen Erfahrungen heraus ergibt. Wir sind ständig am Grübeln, stellen uns selbst in Frage, verlieren uns in Gedankenkreisen, haben oft ein schlechtes Gewissen und Schwierigkeiten dabei auch Entscheidungen zu treffen, weil wir uns selbst nicht so gut spüren. Wir verurteilen uns selbst und meinen, dass andere alles besser könnten. Und dabei bezahlen wir mit unserer Lebenskraft und mit unserer Lebensfreude und mit der Liebe uns selbst. Das ist, weil wir uns dann nicht wirklich lieben können. Wir können uns selbst nicht vertrauen. Der Körper wird zu einem Ort, der unsicher ist. Unbewusste Scham führt dazu, dass wir frustriert, resigniert, verärgert, depressiv, ausgebrannt, allein, ängstlich, unzufrieden, ja, misstrauisch und so weiter sind. Ja. Toxische Scham und Schuld zieht sich wie ein roter Faden durch unser gesamtes Leben und wir lenken viel innere Aufmerksamkeit auf sich. Tagtäglich kostet uns das unbewusste Gefühl der Scham, sehr viel Kraft und Anstrengung, dass wir das nicht spüren müssen. Die Kraft der Kompensation. Das sind so Sätze wie, eigentlich müsste ich noch, Punkt, Punkt, Punkt. Das war jetzt aber ganz blöd von mir. Ah, oh, ich Depp. Was denken denn die anderen bloß von mir? Kann ich das so machen? Darf ich das jetzt hier so machen? Ah, wenn ich endlich das schaffen würde, dann könnte ich und so weiter. Ach, hoffentlich blamiere ich mich nicht schon wieder. Ist das, was ich gerade gemacht habe, ist das auch gut? Ist das gut genug? Ach, das kann ich mir auf keinen Fall erlauben. Ach, ich will nicht anmaßend sein. Ich will nicht zu viel sein für andere. Darf ich das so? Ach, die anderen gehen vor. Ja, erst sollen die anderen und dann ich. Ich bin ja nicht so wichtig. Das sind solche inneren Dialoge, Sätze, Überzeugungen, die ein Hinweis sind, dass hier eine große, tiefsitzende, toxische Scham vorhanden ist. Für giftige, toxische Scham und Schuld zahlen wir, je nach individueller Ausprägung natürlich, das sind wir alle individuell, dafür zahlen wir einen sehr hohen Preis. Denn Schuld und Schamgefühle, die hindern uns daran, unsere Potenziale zu erkennen, zu entfalten, uns zu zeigen. Weil ich habe gelernt, dass es irgendwie gefährlich ist, wenn ich so bin, wie ich bin und ich diese Daseinsberechtigung gar nicht so fühlen kann. Und aufgrund von Scham und Schuld erzeugen wir selbst ständige Zweifel, Grübelspiralen und auch Harmoniesucht. Ja, ich bin nicht fähig zu Konflikten, weil die Harmonie ganz, ganz wichtig ist. Nur dann bin ich gut. Ich will nicht zu viel sein für andere. Ich darf keine Ansprüche haben. Bin einfach zufrieden, so wie es ist und so weiter. Ja, wir werden oft perfektionistisch auch und misstrauisch, oftmals unterschwellig aggressiv, ja, so passiv-aggressiv oder ziehen uns lieber zurück und üben uns in Vermeidung, Vermeidung von Kontakten, Vermeidung von Dingen, die uns irgendwie mit uns selbst konfrontieren könnten. Und wir tun uns auch schwer, Entscheidungen zu treffen. Darf ich das wollen? Grenzen zu ziehen, Ja, unsere Werte wirklich zu leben, für uns selbst einzustehen, fällt uns unfassbar schwer, wenn wir toxische Scham in uns haben. Wir engen nicht nur unser Leben ein, sondern wir entwickeln auch möglicherweise eine Vielzahl von körperlichen und psychischen, chronischen Symptomen, Stress, ja, Druck, innerem Druck, so dieses, oh, ständig liegt dir irgendwas wie so ein Stein im Magen oder es drückt in der Herzregion, immer einfach so ein Druck da. Es kann aber auch Empfindungen von Leere da sein, von Sinnlosigkeit, auch Schwierigkeiten, mit anderen in Kontakt zu kommen, Beziehungsschwierigkeiten, chronische Kopfschmerzen, Migräne, Tinnitus, Herzrasen, erhöhter Blutdruck, Magen-Darm-Beschwerden, ja, körperliche Anspannungen und Schmerzsymptome aller Art. Und besonders perfide ist es, ist eine sich oft entwickelnde sekundäre Scham, nämlich Achtung, das ist jetzt tricky, nämlich die Scham über die Scham. Ja, das ist wie, ist genauso krass und weit verbreitet, wenn du Angst vor der Angst hast. Menschen, die oft Panikattacken erleben, haben Angst vor ihrer Angst und erleben dann Panik. Kurzversion ist natürlich komplexer. Ja, also wir verurteilen uns dann selbst dafür und fühlen uns schlecht, weil wir uns schämen, weil wir uns nicht trauen, uns zu zeigen und für uns einzustehen. Verurteilen wir uns und schämen uns noch mehr. Ja, wir schämen uns, weil wir immer noch ein schlechtes Gewissen haben und von Schuldgefühlen geplagt werden. Somit verstärken wir die Scham immer mehr, sodass sie schließlich immer größer wird. Dann strengen wir uns noch mehr an und versuchen noch härter an uns zu arbeiten, unsere Schuld- und Schamgefühle abzubauen, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu lernen, uns zu behaupten. Und wenn diese Versuche dann irgendwie nicht den gewünschten Erfolg bringen, dann schämen wir uns noch mehr und fühlen uns noch unfähiger, noch schlechter. Und dann sind wir gefangen in einer Art Teufelskreis, den wir uns selbst erschaffen haben. Gleichzeitig wehren wir unsere Schamgefühle ab, indem wir so tun, als wären wir besonders schlau, besonders schön, besonders liebenswert, besonders zuvorkommend, besonders loyal und hilfsbereit und großherzig oder spirituell. Damit wir die Scham nicht fühlen müssen, kompensieren wir mit Themen im Außen. Schaut mal her, wie toll ich bin, wie klug ich bin. Ja, dritter Doktortitel und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir tun alles dafür, dass bloß niemand merkt, wie wir wirklich sind. Und vor allem auch wir nicht. Wir tun alles dafür, dass niemand merkt, wie wir wirklich sind. Wir setzen uns eine Maske auf. Wir kontrollieren jede unserer Äußerungen und schneiden uns der Vorsicht halber von unseren eigenen spontanen und lebendigen Impulsen ab. Oh, und das kostet super viel Kraft. Ja, bis sich unser gesamtes Leben irgendwann nur noch schwer, anstrengend und leer fühlt. Wir schneiden uns selbst ab von unserem lebendigen Ausdruck, weil wir es uns nicht erlauben, aus der Scham heraus einfach unseren natürlichen Instinkten und Impulsen zu folgen. Wir schämen uns, wir selbst zu sein. Scham und Schuld behindern die Qualitäten, die unser Leben lebenswert machen und uns wirklich einen Sinn und Erfüllung geben können. Die meisten Menschen wünschen sich Glück, Zufriedenheit, Geborgenheit, tolle Beziehungen, Freude und Liebe. Und die entstehen, auch wenn wir sie viel zu oft im Materiellen suchen, ja, aus einer tiefen Verbundenheit zu uns selbst. Da fängt alles an, die Verbundenheit zu uns selbst. Und wenn wir uns selbst als echt und wahrhaftig empfinden, wenn wir uns selbst sicher genug fühlen, wir selbst sein zu können. Daher kommt der Begriff Selbstsicherheit, sich in sich sicher zu fühlen, durch sich selbst getragen zu sein, durch das eigene innere Selbst, sich ganz und sicher zu fühlen und keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen, keine Angst davor zu haben, zu sein, wer du wirklich bist. Und wenn es uns gelingt, unsere eigene Echtheit und Wahrhaftigkeit in unserem Leben auszudrücken, dann fühlen wir uns lebendig, freudig, verbunden und kraftvoll. Das ist der Ausdruck von ganzheitlicher Gesundheit. Toxische Schuld und Scham sind also Kernhindernisse für unsere Lebenskraft. Die verhindern all das. Sie verhindern, dass wir wahrhaftig und lebendig für unsere Verbundenheit zu uns selbst und mit anderen, für unsere Klarheit und für unsere Liebensfähigkeit sorgen können. Sie sind also mehr als nur lästige Begleiterscheinung unserer Prägungen, sondern sie bringen uns um das, was unser Leben wirklich lebenswert und kostbar macht. Und wenn dich dieser Beitrag heute berührt hat und du in dir arbeiten möchtest, dich kennenlernen möchtest, dich mit dir und deiner Scham auseinandersetzen möchtest und vieles, vieles mehr, wenn du bereit bist, mutig bist und ja, die Zeit aufwenden möchtest, dich selbst zu widmen, dann möchte ich jeden hier ermutigen, holt euch die Unterstützung, wartet nicht länger. Jeder Tag, in dem du nichts änderst, ist wirklich ein verlorener Tag an Lebensqualität. Und auch unseren Kindern zuliebe, dass wir ihnen auch ein gutes Vorbild sein können, was es heißt, ein authentischer, wahrhaftiger Mensch zu sein, der wirklich stark genug ist, um alles halten zu können, sich selbst gut halten zu können, mit allen Emotionen, auch für unsere Kinder einfach ein gutes Fundament auch vorzuleben. Dann möchte ich euch alle ermutigen, nicht länger zu zögern und nehmt euch eine Unterstützung, bei der ihr euch sicher und aufgehoben und gut aufgehoben fühlt. Und dazu möchte ich alle ermutigen, denn dieser Weg lohnt sich. Wir können viele der traumatischen Verkapselungen in uns nicht alleine lösen. Wir brauchen ein Gegenüber. Da die meisten Traumatisierungen in Beziehung entstanden sind, können wir sie nur in Beziehung auch korrigieren. Und der Selbstheilungsweg ist deshalb so anstrengend, weil Menschen mit Traumatisierung sich geneigt fühlen, sich immer wieder zu Menschen hingezogen zu fühlen, die eben diese alten Beziehungsmuster widerspiegeln und damit die Bestätigung liefern, dass das so ist. Und da fehlen die korrigierenden Erfahrungen. Und deswegen mein Vorschlag hier, sich professionelle Unterstützung zu gönnen und den Weg gemeinsam mit einem Wegbegleiter oder einer Wegbegleiterin zu gehen. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Anna Beck.